NDR Info. Themen des Tages.
Der Bundeskanzler hieß Gerhard Schröder. Damals, 2004. So lange ist es her, dass zum bisher letzten Mal offizielle Konsultationen stattfanden zwischen den Regierungen in Berlin und in Kiew. Heute kam wieder eine Delegation aus der Ukraine zu Gesprächen nach Deutschland. Beide Länder verbindet jetzt eine strategische Partnerschaft. Was das bedeutet, gleich unser Thema. Vertreter von Israel und Libanon sprechen heute miteinander. Klingt normal, ist aber eine einzigartige und historische Begegnung. Und der große Gegenwind für die Entlastungspläne der Regierung, der kommt von der Opposition, aber auch aus den eigenen Reihen und von renommierten Expertinnen und Experten. Einer von ihnen gleich bei uns im Interview. In unseren NDR Info Themen des Tages, Überblick und Hintergründe an diesem Dienstagabend. Ich bin Sebastian Ottowitz. Enge Partner, das sind Deutschland und die Ukraine. Das wird niemand im politischen Berlin bestreiten. Die Bundesrepublik ist ja weiterhin der wichtigste europäische Unterstützer für das Land, wenn es um die Abwehr des russischen Angriffs geht. Bundeskanzler Merz und der ukrainische Präsident Zelensky, sie stehen ja auch in regelmäßigem Austausch. Auch unter Scholz war das so. Auch schon vor Putins Angriff war Merkel eine wichtige Ansprechpartnerin für Kiew. Nur offizielle Regierungskonsultationen beider Länder gab es seit mehr als 20 Jahren nicht mehr. Bis heute. Dann kam Präsident Zelensky mit mehreren Ministern nach Berlin. Und da gab es einiges zu besprechen und zu betrachten. Markus Sambale.
Kampfdrohnen im Kanzleramt. Für Friedrich Merz kein Grund zur Sorge, eher zum Optimismus. Zusammen mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky begutachtet Merz die Fluggeräte, die zur Präsentation im Erdgeschoss des Kanzleramts aufgestellt sind. Mit Markierungen in den Nationalfarben Schwarz-Rot-Gold und Blau-Gelb.
Ganz überwiegend Gemeinschaftsproduktionen zwischen Deutschland und der Ukraine, die allesamt in den letzten Jahren entwickelt worden sind. Auf dem Niveau einer technischen Leistungsfähigkeit, die wir bisher bei weitem nicht erreicht hatten.
Deutschland verspricht der Ukraine nicht nur weitere Waffenlieferungen, sondern will auch stärker profitieren von gegenseitigen Rüstungsgeschäften und vom Know-how der Ukrainer, auch für die eigene Sicherheit.
Keine Armee in Europa ist in den letzten Jahrzehnten im Kampf so erprobt worden wie die Ukraine. Keine Gesellschaft ist resilienter geworden als die Ukraine. Keine Verteidigungsindustrie ist innovativer geworden wie die der Ukraine.
Mit den ersten Regierungskonsultationen seit mehr als 20 Jahren will der Kanzler ein Zeichen setzen.
Insofern ist es folgerichtig, dass wir heute unsere bilateralen Beziehungen auf die Ebene einer strategischen Partnerschaft heben.
Und so wird nicht nur für den Präsidenten der rote Teppich ausgerollt. Zelensky hat mehrere ukrainische Minister mitgebracht. Im Kanzleramt werden Verträge unterzeichnet zur Zusammenarbeit in der Verteidigung und beim Wiederaufbau der Ukraine. Auf dem Familienfoto dann Kabinettsmitglieder beider Regierungen gemischt nebeneinander. Es sieht nach Normalität aus, doch für die Ukraine ist die Lage alles andere als normal. Der brutale russische Krieg rückt wegen der Eskalation im Nahen Osten aus dem Blick. Die Gefahr bleibt, dass US-Präsident Trump Europa und die Ukraine eines Tages im Stich lässt. Mit Blick auf den Krieg spricht der ukrainische Präsident Zelensky auch ein heikles Thema an. Ukrainische Männer im wehrfähigen Alter, die sich im Ausland aufhalten, zum Beispiel in Deutschland.
Unsere Streitkräfte wünschen sich, dass die Männer zurückkehren in die Ukraine. Das ist auch eine Frage der Gerechtigkeit. Den Kämpfern an der Front müssen wir eine Rotation ermöglichen.
Dass mehr geflüchtete Ukrainer in ihre Heimat zurückkehren, daran haben beide Regierungen ein Interesse. Die deutsche und die ukrainische. Im Berliner Regierungsviertel wurde dafür heute ein Beratungszentrum eröffnet, als Anlaufstelle für Ukrainer in Deutschland. Auch das gehört zur neuen strategischen Partnerschaft.
NDR Info. Die Meinung.
Eine neue strategische Partnerschaft zwischen Deutschland und der Ukraine. Ja, wer den Präsidenten Zelensky beobachtet, dem fällt auf, er tritt selbstbewusst auf bei Begegnungen mit anderen Regierungschefs. Auch heute. Zu Recht, findet unsere Ukraine-Korrespondentin Rebecca Barth in ihrem Kommentar.
Der ukrainische Präsident tritt in den vergangenen Wochen sichtlich selbstbewusster auf. Zu Recht. Denn vor allem im Bereich der Rüstungsentwicklung kann Europa von der Ukraine lernen. Zum Beispiel, dass nicht alles auf Anhieb perfekt sein muss und man trotzdem vom Reagieren ins Agieren kommen kann. Gerade in so unsicheren Zeiten wie jetzt ist das überlebenswichtig. Kein Land stellt das besser unter Beweis als die Ukraine und zeigt das unter anderem mit ihren Abwehrdrohnen. Volodymyr Zelensky ist lange in der Rolle des Bittstellers zu seinen Partnern gereist. Und auch heute noch ist die Ukraine, überfallen vom größten Land der Erde und der zweitgrößten Armee der Welt, auf Unterstützung angewiesen. Doch im 5. Kriegsjahr seit Vollinvasion hat die Ukraine auch einiges zu bieten. Denn aus der Not heraus hat die Ukraine in nur wenigen Jahren eine diversifizierte und hochinnovative Rüstungsindustrie aufgebaut. Hunderte Unternehmen konkurrieren miteinander um Finanzierungs- und Produktionsmöglichkeiten, um die Entwicklung modernster und effektivster Systeme, die innerhalb kürzester Zeit im Krieg bestehen müssen. Ob elektronische Kampfführung, der Einsatz künstlicher Intelligenz, ob Langstreckendrohnen, Abfangdrohnen, See- oder Bodendrohnen, die Schlachtfelder der Ukraine sind auch ein einzigartiges Testgelände, vor allem für die Rüstungsindustrie. Als Folge dessen kann sich der ukrainische Präsident international mehr denn je als potenzieller Partner auf Augenhöhe präsentieren. Im Nahen Osten bietet der Ukrainer Abfangdrohnen und fordert im Gegenzug ebenso Unterstützung bei der Luftverteidigung. Und auch mit Deutschland soll die Verteidigungszusammenarbeit ausgeweitet werden. Wer hätte das noch vor 4 Jahren gedacht, als Deutschland 5000 Helme schickte und der Ukraine 3 Tage bis zu ihrem Zusammenbruch einräumte? Die Ukraine kann heute zu Recht stolz auf sich sein. Trotz der vielen Probleme im Land, trotz des unermesslichen Preises, den die Ukrainerinnen und Ukrainer jeden Tag zahlen müssen, ist doch festzustellen, die Ukraine hält nicht nur stand in ihrem Verteidigungskampf. Die Erfahrungen, das Wissen, die Daten und auch die teilweise eingesetzten Waffen werden mit jedem Krieg sehr wichtiger für ihre Partner. Schon heute sind NATO-Staaten vielfach an einem engen Austausch interessiert und können viel von der Ukraine lernen. Und das trotz systematisch zerbombter Infrastruktur, trotz Zehntausender getöteter Soldaten, trotz Millionen Vertriebener, trotz akuten Personal- und Munitionsmangels, trotz dem jedes Jahr aufs Neue drohenden Staatsbankrott. Trotz all dem ist die Ukraine auf dem Weg, vom Bittsteller zu einem ernstzunehmenden Partner zu werden. Darauf sind die Menschen im Land mit Recht stolz.
Die Meinung unserer Ukraine-Korrespondentin Rebecca Barth. Tanken ist teuer. Seit Wochen diskutieren wir Tag für Tag über den Spritpreis. Die Bundesregierung hat jetzt am Wochenende Maßnahmen beschlossen, besser gesagt die Spitzen von Union und SPD. Herausgekommen ist ein Entlastungspaket. Diesel und Benzin sollen für 2 Monate billiger werden. Die Energiesteuer soll um 17 Cent pro Liter gesenkt werden. Und Unternehmen können Beschäftigten einen 1.000 Euro Bonus auszahlen, das Geld vom Staat wiederbekommen. Das Konzept gibt es seit gestern und seitdem wird über Sinn und Unsinn diskutiert und das natürlich auch in den eigenen Reihen. Und auch dort gibt es ordentlich Kritik. Juli Kurz.
Michael Kretschmer macht im Morgenmagazin von ARD und ZDF heute keinen Hehl daraus. Dem sächsischen Ministerpräsidenten reicht das alles nicht.
Ich habe gedacht, wenn die Bundesregierung nach 6 Wochen sich hinsetzt und gemeinsam überlegt, in dieser großen wirtschaftlichen Situation, in der wir gerade sind, in dieser Unordnung, in der die Welt auch ist, kommt mehr raus als diese Maßnahme.
Dabei findet Kretschmer, der auch im CDU-Bundesvorstand ist, die Senkung der Energiesteuer um 17 Cent durchaus richtig. Aber ihm fehlt der große Wurf.
Und da gehört dazu, dass man Energie grundlegend günstiger macht. Und deswegen müssen wir über so etwas wie CO2-Steuer reden, weil sie am Ende dazu führt, dass Unternehmen unser Land verlassen.
Ganz anders sehen es 3 Abgeordnete der SPD-Fraktion, unter anderem die energiepolitische Sprecherin der SPD, Nina Scheer. In einer Erklärung werfen die Abgeordneten der eigenen Regierungskoalition vor, die Einigung würde Fehlanreize setzen. Die Maßnahmen würden die Abhängigkeit von fossiler Energie vertiefen, die vorgesehenen befristeten Steuersenkungen für Benzin und Diesel würden fossile Mobilität begünstigen. Sie fordern mehr Unterstützung für Elektromobilität. Auch aus Mecklenburg-Vorpommern kommt Kritik. Die SPD-Ministerpräsidentin sorgt sich vor allem darum, dass die Entlastungen nicht bei den Autofahrern ankommen würden. Manuela Schwesig meint:
Diese Verantwortung hat jetzt der Kanzler und die Energieministerin. Wir haben dafür einen sehr sicheren Vorschlag gemacht. Das wäre der Preisdeckel nach Luxemburger Art. Dagegen haben sich Kanzler und Energieministerin gewehrt.
Der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann seinerseits hält die angepeilte Dauer von 2 Monaten für die Senkung der Steuer für zu kurz. Bei dem Sender NTV sagt er:
Also jetzt zu sagen, danach ist auf jeden Fall Schluss, wäre, glaube ich, falsch. Man wird sich mit Instrumenten auseinandersetzen.
Die Regierung hat die Maßnahmen beschlossen und wollte damit ein Ende der Spritpreisdebatte erzielen. Doch selbst in den eigenen Parteien geht die Diskussion weiter, was man stattdessen hätte machen sollen oder was noch kommen soll.
Ja, und genau das wollen wir nochmal vertiefen mit Oliver Holtemöller. Er ist Vizepräsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle. Es gibt, wie gehört, Kritik also aus den eigenen Reihen von Union und SPD, von der Opposition sowieso, ja, und auch aus den Reihen der Ökonominnen und Ökonomen. Und auch Oliver Holtemöller hat sich schon kritisch geäußert zum Entlastungspaket. Ich wollte wissen, was sein zentraler Kritikpunkt ist.
Der wichtigste Punkt ist, dass die ganzen Maßnahmen, die jetzt beschlossen worden sind, nicht zielgenau sind und daher viel Geld ausgegeben wird für etwas, was am Ende gar nicht die intendierte Wirkung entfaltet, sondern eine Reihe von Nebeneffekten hat, die eigentlich unerwünscht sind. Das betrifft sowohl das Preissignal an den Zapfsäulen. Es ist zwar richtig, in bestimmten Bereichen zu entlasten, das sollte aber eben nicht über den Preis an der Zapfsäule geben, weil wir die Nachfragereduktion brauchen. Das gilt auch für die Arbeitgeberprämie, dieser Bonus, der gezahlt werden kann. Das wird überwiegend Menschen zugutekommen, die in Unternehmen arbeiten, denen es ohnehin gut geht.
Aber wir fordern doch von der Politik immer ganz konkrete Maßnahmen, eben mal zu handeln. Und diese 17 Cent pro Liter Diesel und Benzin, wenn wir darauf nochmal eingehen, das ist doch sowas, was wir alle direkt zu spüren bekommen. Und das hilft doch auch Leuten, die wenig Einkommen haben und aufs Auto angewiesen sind. Also warum ist das nicht richtig?
Das ist völlig unklar, ob das bei der Zapfsäule tatsächlich ankommt. Denn da müssen ja dann auch die Mineralölkonzerne mitmachen. Wir haben gesehen, dass bei der letzten Runde, bei der Gaskrise 2022, solche Maßnahmen eben auch dazu beigetragen haben, dass aufgrund der ausbleibenden Nachfragereduktion die Weltmarktpreise erhöht wurden. Dadurch kommen dann wieder die Erdölexporteure in den Vorteil dieser Maßnahmen. Es ist ja so, dass wir das Öl auf dem Weltmarkt zum Weltmarktpreis einkaufen müssen. Und das ist der Hauptgrund, warum wir jetzt diese höheren Preise haben. Alle Maßnahmen, die nicht an dieser Ursache ansetzen, überlagern erst einmal nur die richtigen Probleme und können am Ende keine dauerhafte Entlastung versprechen.
Das ist ja auch das, was die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, heute früh bei uns im Interview gesagt hat. Wir haben das eben nochmal gehört. Sie sorgt sich, dass das Geld oder diese Entlastung eben nicht bei den Autofahrerinnen und Autofahrern ankommt und dass der Bundeskanzler das jetzt sicherstellen müsste. Kann er das überhaupt?
Nein, bei dieser Maßnahme kann man das nicht sicherstellen. Es ist einfach so, wir haben auf dem Weltmarkt weniger Rohöl. Das heißt, es können weniger Kraftstoffe produziert werden und am Ende müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland also weniger Auto fahren. Das kann man über verschiedene Wege erreichen. Der Weg, der jetzt gewählt wurde, geht ja erstmal in die gegenteilige Richtung. Also man macht das Autofahren jetzt wieder ein Stück weit günstiger, wenn es denn weitergegeben wird, die Mineralölsteuersenkung. Das führt dazu, dass die Nachfragereduktion ausbleibt. Das führt dazu, dass die Weltmarktpreise wieder teurer werden. Also da gibt es einen Effekt, der der Steuersenkung entgegenläuft. Und deshalb ist das keine gute Maßnahme. Besser wäre es gewesen, über Transfers den Bedürftigen direkt zu helfen, nicht an der Zapfsäule, weil das kommt ja auch Menschen zugute, die hohe Einkommen haben, große Autos fahren. Das ist überhaupt nicht zielführend in der aktuellen Situation. Wir brauchen eine Unterstützung für Geringverdienerhaushalte, die auf das Auto angewiesen sind. Wir brauchen auch eine Unterstützung von Unternehmen, in denen viel gefahren werden muss, ohne dass es auf die Preise überwälzt werden kann. Denken Sie an das Taxigewerbe oder Pflegedienste, die zu ihren zu pflegenden Personen fahren müssen und das nicht erschöpft bekommen in Kürze über die Pflegesätze. Da sind die Probleme und da hätte man direkt durch direkte Unterstützungsmaßnahmen das Geld sinnvoller einsetzen können.
Wäre das dann auch schnell gegangen? Denn das ist ja das, was die Bundesregierung jetzt verspricht, dass die Preise schnell runtergehen sollen an der Zapfsäule.
Das wird ja nicht passieren. Wir brauchen jetzt ein Gesetzgebungsverfahren. Es werden also mindestens 4 bis 6 Wochen ins Land gehen, bis diese Steuersenkung tatsächlich effektiv werden wird. Wenn, das fordern die Ökonomen schon lange, dass es Direkttransfermechanismen gibt, also die Möglichkeit, wie das zum Beispiel in den USA auch üblich ist, in solchen Krisensituationen Unternehmen oder Bürgern Direkttransferleistungen zugutekommen zu lassen, dann wäre das ein viel besseres System. So ein Mechanismus ist auch geschaffen worden seit 2022, er ist aber in Deutschland noch nicht zum Einsatz gekommen.
Es passiert ja jetzt so ein bisschen über einen Umweg und dann doch wieder ja grundsätzlich möglicherweise erst einmal für alle, nämlich diese 1.000 Euro Prämie, die man vom Unternehmen bekommen kann, die den Unternehmen an Beschäftigte auszahlen können. Warum ist das dann aus Ihrer Sicht nicht sinnvoll? Weil das kommt ja wirklich direkt bei den Menschen an.
Das kommt bei den Menschen an, die in Unternehmen arbeiten, die sich diese Prämie leisten können. Das ist ja keine Entlastungsmaßnahme, die aus dem Staatshaushalt finanziert wird, sondern die 1.000 Euro sind Kosten, zusätzliche Kosten, die in den Unternehmen anfallen. Wenn Sie jetzt in einem Unternehmen arbeiten, das eine gute finanzielle Situation hat, dann können Sie vielleicht in den Genuss dieser Prämie. Aber dieses Unternehmen muss eigentlich gar nicht unterstützt werden, da es ihm ohnehin gut geht. Menschen, die in Unternehmen arbeiten, in denen aufgrund der hohen Energiepreise beispielsweise die Situation ohnehin brenzlig ist, die haben gar nicht die Möglichkeit, diese 1.000 Euro zusätzlich auszuzahlen. Das heißt, dieses Geld geht wirklich komplett in die falsche Richtung.
Die Einschätzung von Oliver Holtemöller, Vizepräsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle. Es herrscht Krieg im Süden des Libanon. Dort kämpft die israelische Armee ja weiter gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz. Während weiter geschossen wird, wird aber auch geredet. Es ist ein historisches Treffen, das da in diesen Minuten in den USA stattfindet. Gesandte von Israel und dem Staat Libanon treffen aufeinander. Formell befinden sich die beiden Länder ja seit 1948 im Kriegszustand. Eine historische Begegnung also, aber welcher Stellenwert wird dem Gespräch in den beiden Ländern beigemessen? Darüber habe ich mit unserer Korrespondentin Nina Amin gesprochen. Sie beobachtet den Libanon und auch mit unserem Korrespondenten in Israel, Julio Segador. Erstmal die Bewertung im Libanon. Ich wollte von Nina Amin wissen, wie wichtig dieser Tag dort heute ist.
Also man kann das Treffen schon als historisch bezeichnen. Es ist wirklich seit Jahrzehnten erstmals das direkte offizielle Gespräch zwischen Israel und Libanon. Das sind zwei Länder, die sich seit Jahrzehnten im Kriegszustand befinden. Libanon hat Israel nicht anerkannt, aber viele Libanesen und Libanesinnen sind natürlich auch realistisch. Sie erwarten jetzt nicht so viel. Waffenruhe ist das, was Libanons Regierung zuallererst fordert. Vor allen Dingen nach dem, was die Menschen im Libanon den schwarzen Mittwoch nennen. Vergangene Woche waren ja massive israelische Angriffe quer durch den Libanon bis ins Zentrum der Hauptstadt passiert und dort ohne Vorwarnung wurde bombardiert. Es gab sehr, sehr viele Tote und Verletzte, nicht nur unter Hisbollah-Kämpfern, sondern auch unter Zivilisten. Also von daher hofft man auf Waffenruhe, aber man hat nicht so hohe Hoffnung an diese ersten Gespräche.
Und diese Hoffnung, die man im Libanon spürt, die wird die israelische Regierung sicherlich ja vielleicht zur Kenntnis nehmen, aber eine Waffenruhe kommt für Israel nicht in Frage, oder Julio?
Nee, die kommt nicht in Frage und es wird ja auch weiter bombardiert. Auch jetzt in den letzten Stunden gibt es Kampfhandlungen. Israel hat für diese Verhandlungen in Washington 2 ganz klare Kernziele. Das eine ist die Entwaffnung der Hisbollah. Das ist eigentlich die zentrale israelische Forderung, dass die schiitische Terrormiliz entwaffnet wird. Denn in der Hisbollah sieht man eigentlich die Hauptbedrohung auch für die Bürger, vor allem im Norden des Landes. Und deshalb ist eine Forderung eben die vollständige Auflösung auch als Bedingung für ein Ende der Kampfhandlungen. Und erst eigentlich so in einem zweiten Schritt wird so ein bisschen diese historische Dimension auch rausgekehrt von israelischer Seite. Da heißt es dann, dass man eben auch auf ein dauerhaftes Friedensabkommen setzt. Und Benjamin Netanyahu, der israelische Premier, hat da auch durchaus große Worte in den Mund genommen. Er hat von einem historischen dauerhaften Friedensabkommen gesprochen, das dann über Generationen Bestand haben soll. Also, das sind eigentlich die beiden Punkte, die aus israelischer Sicht wichtig sind.
Die Entwaffnung der Hisbollah, am Ende die Auflösung der Hisbollah. Nina, es ist doch eigentlich so, dass der Staat Libanon, die Regierung im Libanon, diesem Ziel gar nicht im Weg stehen will. Aber es scheint so, als wäre man einfach machtlos gegenüber der Hisbollah.
Das ist richtig so. Also die Hisbollah ist viel mehr als jetzt die Kämpfer, die den Norden Israels beschießen, sondern die Hisbollah ist inzwischen ein Staat im Staat. Also die ist eine politische Partei, sie ist Teil der Regierung, sie ist einer der größten Arbeitgeber im Libanon. All das ist etwas, auch was der libanesische marode Staat, der ja unter großen wirtschaftlichen Problemen leidet, auch verpasst hat, den Menschen zu helfen im Libanon. Das übernimmt halt auch die Hisbollah. Deswegen hat die libanesische Regierung eigentlich gar keine Macht, das selber irgendwie durchzusetzen. Und sie waren auch nicht in der Lage, die Hisbollah zu entwaffnen. Das war ja Teil des Abkommens, des letzten Waffenstillstandsabkommens, dass die libanesische Regierung die Hisbollah entwaffnet, dass sie die Waffen niederlegt und dass das alles in die libanesische Armee eingegliedert wird. Aber auch die libanesische Armee konnte das gar nicht durchsetzen. Von daher ist das natürlich ein ganz schwieriger Ausgangspunkt und man muss schauen, wie das bei den Verhandlungen jetzt dann weiter besprochen wird.
Ja, und wenn ich da ganz kurz auch was sagen kann, das ist natürlich auch ein Punkt, wo die Kritiker, vor allem Benjamin Netanyahu, vorwerfen, dass das Ganze nur ein taktisches Manöver oder auch ein vergiftetes Angebot ist, dass es hier zu diesen Gesprächen jetzt in Washington kommt, weil sie eben genau wissen, was Nina eben gesagt hat, dass so eine gewaltsame Entwaffnung der Hisbollah durch die eher, wie es Nina dargestellt hat, eher auch schwache libanesische Regierung kaum umsetzbar ist. Und dass dann bis hin, Nina kann das sicherlich besser beurteilen, auch die Gefahr von einem Bürgerkrieg liegen würde. Also deshalb eben sagen viele, das ist ein vergiftetes Angebot, er meint es gar nicht ehrlich. Und Benjamin Netanyahu ist ja auch, wir kennen ihn, ein Meister der politischen Inszenierung und es ist wirklich die Frage, wie ehrlich ist dieses Angebot, diese Gespräche, die jetzt in Washington stattfinden?
Wie ist denn da die Einschätzung dazu im Libanon?
Ja, das ist natürlich auch allen klar, weil, wie gesagt, wir hatten diese massive Angriffswelle gesehen vergangene Woche und es heißt ja auch dem Vernehmen nach, dass der amerikanische Präsident Trump sich dann halt auch eingeschaltet hat und dann der israelische Premier Netanyahu vorkam mit dieser Ankündigung, ja, jetzt wolle man auch sprechen. Also die libanesische Regierung hat das ja schon seit Wochen verlangt oder angeboten, Gespräche mit Israel direkt. Und zum Stichwort Bürgerkrieg, was Julio gerade gesagt hat, das ist natürlich die große Sorge der libanesischen Regierung, dass ihnen das alles um die Ohren fliegt, dass sozusagen, wenn die Hisbollah sich immer mehr in die Ecke gedrängt wird, weil auch die Hisbollah kämpft ja ums politische und militärische Überleben. Militärisch sind sie schon sehr geschwächt von den letzten 2 Jahren und den Angriffen von Israel. Und politisch sollte der Iran sie, man weiß es ja nicht, aber dann doch irgendwann fallen lassen oder so, sind sie auch nichts mehr. Also von daher, die kämpfen auch ums Überleben. Und da ist die große Sorge der libanesischen Regierung, dass das alles in einem Bürgerkrieg, den der Libanon schon sehr lange hatte, dass das alles wieder aufflammt und das alles in einem Bürgerkrieg endet. Deswegen ist für die libanesische Regierung halt auch, die übernehmen jetzt diese Position ein, als eine der ersten Regierungen Libanons, dass sie öffentlich auch die Hisbollah stark kritisieren, dass sie sagen, so, wir drängen jetzt diesen iranischen Einfluss aus dem Libanon weg. Wir entwaffnen die Hisbollah. Wir werden das nicht mehr akzeptieren. Aber es halt, wie gesagt, sie haben einfach nicht viel Macht in der Hand, um das durchzusetzen und können jetzt auch bei diesen ganzen Verhandlungen sind sie eigentlich nur Zaungast und können nur hoffen, dass, weiß ich nicht, wahrscheinlich der amerikanische Präsident den Libanon da drin auch unterstützt.
Also die Sorge ist auf jeden Fall da, dass diese Gespräche mehr Symbol sind als wirklich ein Ort, an dem der Weg hin zu einem Frieden eingeschlagen werden kann. Dessen ist man sich natürlich in Israel auch bewusst. Julio, wie weit will Israel denn noch gehen bei diesem Krieg, der ja dann jetzt wohl weitergeht, weil jetzt nicht direkt ein Friedensabkommen herauskommen wird? Was ist das endgültige Ziel, bis zu dem Israel die Angriffe fortsetzen wird?
Also das Ziel ist klar formuliert, dass die Sicherheit für die Bürger im Norden von Israel wiederhergestellt wird, dass die Menschen dort nicht gefährdet werden durch die Hisbollah. Und die Frage ist in der Tat, wie weit geht man da militärisch? Wird es hier eine Pufferzone geben, die ja jetzt schon sehr, sehr weit in den Südlibanon hineinragt? Ich hatte vor einigen Wochen die Möglichkeit, mir direkt an der Grenze auch die libanesischen Dörfer anzugucken. Und das sind Trümmerlandschaften, das sind Bilder, die wir aus dem Gazastreifen kennen. So sieht es da aus, da sind die Menschen inzwischen vertrieben worden. Also diese Pufferzone, die besteht ja auch. Wie weit es geht, möglicherweise, bis es ein Machtwort aus Washington gibt. Wir wissen, dass Trumps Geduld oft begrenzt ist. Und ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt die Kämpfe im Libanon, wenn die israelische Offensive diese Waffenruhe im Irankrieg wirklich gefährdet, und der Iran hat sich in diese Richtung auch geäußert, dann könnte es sein, dass es ein Machtwort aus Washington gibt. Und dann wird Benjamin Netanyahu das machen, was er immer macht. Er wird taktisch nachgeben. Irgendwo ist er dann doch immer noch strategisch beharrlich. Er laviert. Das könnte ich mir vorstellen, dass es so in nächster Zeit auch aussehen wird.
Und das ist natürlich, auch wenn ich da kurz einhaken darf, für Libanon das Essentielle. Also weil Israel spricht oder die Regierung Israel spricht von einer sogenannten Pufferzone. Im Libanon ist das ganz klar eine Besetzung und das hatte das Land alles schon. Das Land, der Süden war von Israel besetzt und alle im Land, ob jetzt Hisbollah-Anhänger oder nicht, empfinden das als eine Besetzung, die enden muss. Das sagt auch die libanesische Regierung, dass man die Souveränität des Landes wahren muss. Also auch das kommt alles mit in diese Waagschale und ich bin da ganz bei Julio. Da wird man sehen, wie viel Druck jetzt aufgebaut werden kann, dass auch der Libanon oder der Fall Libanon sozusagen wieder in diese Iran-USA-Verhandlungen aufgenommen wird und wie dann auch möglicherweise Netanyahu gezwungen sein wird, da dann doch irgendwo einzulenken. Das wird sehr spannend werden, das zu beobachten.
Unsere Korrespondentin Nina Amin und unser Korrespondent Julio Segador waren das im Gespräch hier in den NDR-Info-Themen des Tages.